Es ist ein großes Geschenk und ein Vorrecht, dass wir am Toten Sonntag uns hier in Frieden und Freiheit versammeln können und den Herrn des Lebens ehren dürfen, ihm begegnen dürfen, getröstet werden dürfen, Orientierung bekommen dürfen für unser Leben. Heute, wo viele Menschen zu den Gräbern gehen, im Schmerz, in Erinnerung, die Brutalität des Todes, die einfach aus dem Leben reißt, nicht wieder rückgängig zu machen. Was gibt es für eine Hoffnung und was macht die Hoffnung mit uns in unserem Leben? Ich finde es mutig, ich finde es gut, dass die Gemeinde sich solch einem Thema stellt, wie wir es an diesem Wochenende hatten. Wie sollen wir leben? Christliche Ethik? Was hat das mit diesen großen Fragen zu tun? Wie sollen wir leben? Wir haben uns die Umbrüche dieser Zeit angeschaut. Da muss man nicht sehr genau gucken. Und was sie machen mit unserem Leben, sie irritieren, sie verunsichern, sie ängstigen. Im Großen wie im Kleinen. Es gibt keine stabilen Werte mehr, die halten, die bis jetzt gehalten haben. Was macht das mit uns Christen? Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Was heißt das? Wie sollen wir leben? Als ich heute Morgen die Losung aufschlug, wie ich das jeden Morgen mache, guckte ich nicht schlecht, als ich dieses Wort aus 2. Chronik 20 las, Vers 12, die Losung des heutigen Tages. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen auf dich. Und ich habe gedacht, das ist tatsächlich die Frage vieler Menschen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen angesichts dieser ganzen persönlichen Lebensumstände und der großen Erschütterungen und Bewegungen in unserer Welt. Selbst die, die viel wissen oder zu wissen meinen, die schon lange im Glauben sind, die ein tragfähiges Lebensfundament haben, die schon von der Sonntagsschule an die entscheidenden biblischen Botschaften kennen und wissen. Auch sie können in Situationen kommen, wo sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen. So werden wir herausgefordert. Ich habe die Geschichte danach gelesen. Es ist die Geschichte von einem König Israels, einem König von Juda, Josaphat. Und von ihm wird gesagt, dieser junge König, der hat sich an Gott orientiert, an seinem Wort und er hat ihm vertraut. Und dann kam er in eine Situation, die ihn überwältigt hat, weil ganz viele gegen ihn und sein kleines Reich von den Feinden aufstanden. Und er war überfordert. Und er holt seine Berater und er sagt, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wenn man in so einer Situation ist, dann ist man ein glücklicher Mensch, wenn man sagen kann, aber wir sehen auf dich. Du bist der Nordstern. Du bist der Fixstern. Du bist der Lebendige, dem nichts entgleitet. Wir sehen auf dich. Als die Menschen Johannes den Täufer predigen hörten, da sind sie nach der Predigt zu ihm gekommen und haben gefragt, was sollen wir denn tun? Was heißt das jetzt konkret für meine Situation als Hausfrau, als alleinerziehende Mutter, als jemand, der nicht weiß, wie er finanziell über die Runden kommen soll, als jemand, der Verantwortung hat in Gesellschaft, im Unternehmen, in der Wirtschaft? Was sollen wir tun als Soldat? Als Petrus seine gewaltige Predigt gehalten hat an Pfingsten, fragen die Leute am Ende seiner Predigt, was sollen wir jetzt tun? Und an dieser Stelle stehen wir hier auch. Was sollen wir denn tun? Wie sollen wir denn leben angesichts der Herausforderungen unserer Zeit? Was sollen wir denn tun, wenn wir auf unser Leben schauen, das gelebt ist, das wir nicht mehr rückgängig machen können und die Zeit wird knapper, bis auch wir auf dem Friedhof sind? Was sollen wir tun? Was soll ich tun, um ewiges Leben zu haben, kommt ein Mann zu Jesus? Ich finde es wichtig, dass wir diese Fragen stellen. Und ich finde es gut, dass ihr als Gemeinde nicht locker lasst. Wenn wir diese Fragen leidenschaftlich stellen und nicht mit einem Wochenende uns zufrieden geben, dann ist es gut. Ich mache mir Sorgen um Menschen, die überhaupt nicht mehr fragen, die gar keine Fragen zu haben scheinen, für die alles klar ist. So klar ist das Leben nicht. Wir kommen ganz schnell an Grenzen. Dass wir so fragen, ist ein Zeichen, dass wir leben und dass wir gut leben wollen. Leben wollen, wie Gott es gut meint mit uns. Und da sind einfache, billige, schnelle Antworten fehl am Platz. Da muss man ringen, da braucht man einen langen Atem. Wir haben gemerkt, an diesem Wochenende ist manchmal sehr, sehr kompliziert, ethische Fragen zu beantworten. Es gibt zu jeder Frage x ethische Antworten. Für welche soll ich mich denn jetzt entscheiden? Wir haben gesehen, Gott eröffnet uns einen weiten Raum. Er möchte uns in die Freiheit führen. Er möchte, dass wir uns von ihm lieben lassen und lieben. Er möchte, dass wir einen guten Weg gehen. Und er gibt uns ein Navi auf diesem Weg. Sein wunderbares Wort. Und die Bibel zeigt uns und bezeugt uns die Geschichte dieses wandernden Gottesvolkes. Und das finde ich so faszinierend an der Bibel. Deshalb ist sie für mich so vertrauenswürdig. Sie macht keine frommen Sprüche. Sie beschreibt schonungslos, wie Menschen, die Gott folgen, auf Abwege geraten, wie sie Umwege machen, wie sie Irrwege gehen, wie sie fallen und wie sie wieder aufstehen, weil sie haben ein Ziel. Der Friedhof ist nicht das Letzte, sondern die Ewigkeit, die Herrlichkeit bei Gott. Wie sollen wir leben? Ich möchte dieses Wochenende abschließen mit einer Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Es gehört zum Sondergut des Lukas und ist überschrieben der Pharisäer und die Sünderin vor Jesus. Lukas 7, Vers 36, folgende. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste ihn zärtlich und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine sündige Person ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihn mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Was hat diese Geschichte mit Ethik zu tun? Mit unserem Thema. Wie sollen wir leben? Jesus ist eingeladen bei einem Pharisäer. Die Pharisäer waren eine einflussreiche Gruppe in Israel, die theologisch gebildet waren und gleichzeitig das Sagen hatte, die im Sanhedrin, im damaligen Parlament, im jüdischen Parlament die Verantwortung trugen. Also ein sehr einflussreicher Mensch. Und Jesus geht hin. Und dann wird beschrieben, wie dieses Gastmahl gesprengt wird und durch eine Frau, die einen Eklat provoziert. Eine stadtbekannte Sünderin, und wir müssen jetzt nicht auf Fantasiereise gehen, eine Frau, die durch ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Abwerten würde man vielleicht sagen, eine Schlampe, eine Prostituierte, keine Ahnung. Und diese Frau zieht sofort die Aufmerksamkeit auf sich, weil sie, was völlig unüblich und gesellschaftlich nicht gestattet ist, sich von hinten Jesus nähert. Man lag damals zu Tisch auf dem Polster. Und als sie in dieser Nähe, in dieser Gegenwart Jesus war, überkommt es sie und sie fängt an zu weinen. Sie fängt so an zu weinen, dass ihre Tränen die Füße Jesu benetzen. Und sie hat kein Tuch zur Hand, um sie abzutrocknen. Es ist eine peinliche Situation. Sie ist völlig außer Kontrolle geraten. Und sie öffnet ihre Haare. Auch das ist gesellschaftlich absolut ein No-Go. Prostituierte machten das. Und sie trocknet mit ihren Haaren die Füße Jesu. Und das heißt im griechischen Grundtext, sie küsst sie zärtlich. Alle Männer schauen auf diese Frau und machen sich ihre Gedanken. Und Lukas beschreibt jetzt, was Simon denkt. Wenn das wirklich ein Prophet wäre, dieser Jesus, dann wüsste er, dass das eine Sünderin ist, dass das gar nicht geht, was er da macht und zulässt. Und Jesus kennt die Gedanken seines Gastgebers und fragt ihn. Er erzählt ihm diese Geschichte. Zwei Männer haben Schulden. 500 Denare und 50 Denare, das sind umgerechnet bei einem Mindestlohn von 8,80 Euro etwa 35.000 Euro der eine, 3.500 Euro der andere. Und beide konnten es nicht zurückerstatten. Und dieser Schuldner, dieser Mensch, er lässt ihnen die Schulden. Er macht einen Schuldenschnitt. Ihr seid frei. Und dann fragt Jesus, was meinst du, wer ist dankbarer, wer liebt den mehr? Und er sagt, ja wahrscheinlich der, dem am meisten vergeben worden ist. Ja, sagt Jesus, richtig, 15 Punkte. Hast richtig geantwortet. Und dann weist er auf diese Frau und wendet sich dieser Frau zu und fragt ihn, hast du diese Frau gesehen? Und jetzt wird es für den Gastgeber etwas peinlich. Denn Jesus erinnert ihn an seine Gastpflichten und kontrastiert das mit dem Verhalten der Frau. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Er sagt, du hast mir nicht die Füße gewaschen, diese Frau. Mit ihren Tränen wäscht meine Füße. Sie hat mich gesalbt mit Öl. Das muss ein unglaublicher Wert gewesen sein, ein Alabastergefäß voll köstlichem Salböl, das dann den Raum durchdringt. Und das Fazit ist von Jesus, warum handelt sie so großzügig? Warum macht sie das? Sein Ausdruck ihrer Liebe zu Jesus. Und er sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Was hat diese Geschichte mit unserem Thema, mit Ethik zu tun? Wir haben gestern gesehen, die 613 Gebote und Verbote, die Mitzvot im Alten Testament, die nochmal durch 15.000 Ausführungsbestimmungen der Halacha konkret beschrieben wurden, die fasst Jesus zusammen in einem Gebot. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit aller deiner Kraft, mit deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. So einfach kann Ethik sein. Gott lieben. Wie kann ich denn Gott lieben von ganzem Herzen? Wie kann ich überhaupt lieben? Viele Beziehungen zerbrechen und die Statements dann danach heißen, ja, wir hatten keine Liebe mehr füreinander. Ja, toll. Natürlich schwanken Gefühle. Natürlich können Gefühle wie verliebt sein, sich verändern in Enttäuschung. Wer verletzt ist, der kann nicht lieben, der fängt an zu hassen. Wir kennen die ganzen Storys ja Tag aus, Tag ein. Diese ganze gesellschaftliche Debatte, MeToo, Übergriffe und so weiter, lass uns Liebe machen. Was ist das alles? Wie sieht Liebe aus? Und Jesus sagt, dieser Frau ist viel vergeben worden. Das hat bei ihr so viel freigesetzt. Ihr Leben, das sie runtergezogen hat. Ihr altes Leben, an das sie emotional immer wieder gebunden war, ist versöhnt. Sie ist frei, weil sie glaubt, dass Jesus ihr alles vergibt. Und das ist die Grundlage zu einem neuen Leben. In Großzügigkeit, in lebendiger Hoffnung und in Verbindlichkeit. Miham Kim Rauchholz, eine Theologieprofessorin in Liebenzell, die hat den Satz gesagt auf einem der APS-Kongresse, fand ich sehr beeindruckend, Gott ist nicht ein Gott der Ideale, sondern der Realitäten. Gott ist nicht ein Gott der Ideale, sondern der Realitäten. Wer nur Ideale kennt, theologische Ideale, ethische Ideale, der verkennt die Wirklichkeit des Lebens. Und er ist blind auf einem Auge, wer nur die reine Lehre will, die reine Ethik, die klare Ethik. Dieser Pharisäer, der wusste und kannte die Lehre, der kannte die 613 Mitzvot auswendig. Und eine unglaubliche Leistung. Er wusste, wie man lebt. Und die Pharisäer, die haben das immer wieder zum Ausdruck gebracht. Und Jesus hatte viel Clinch mit diesen Pharisäern. Und er nannte sie einmal Heuchler. Das war keine Abwertung, sondern Heuchler heißt im Griechischen Hypokrites. Eigentlich ein Überkritischer. Wer so genau die reine Lehre weiß, wer genau weiß, wie man leben muss und was geschrieben steht, der wird leicht hyperkritisch. Und aus Überkritik entsteht Überheblichkeit. Das war das Problem der Pharisäer. Jesus, es gibt im Neuen Testament ein ganzes Kapitel, Matthäus 23, das diesen Diskurs zeigt, wo Jesus mit den Pharisäern abrechnet, wo er sie offensiv angeht, ihr Heuchler, ihr Überkritischer, ihr wisst genau, wie man leben soll, ihr bürdet den Menschen Lasten auf, die ihr selber gar nicht anrührt mit eurem kleinen Finger, die ihr nicht tragen könnt und die andere nicht tragen können. Und stattdessen sagt Jesus, mein Joch ist sanft. Es gibt kein Leben ohne Joch, ihr Lieben. Joch ist in der Bibel ein Bild, eine Metapher für Herrschaft. Du wirst beherrscht von dir selbst, von der Sünde, von der Angst, von den Mächten in dieser Welt, den Zeitgeist, oder du wirst beherrscht von Jesus, der frei macht, der in die Angst hineinkommt und sie transformiert in Hoffnung. Mein Joch, sagt Jesus, ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn du den Eindruck hast, das geistliche Leben ist schwer, es ist eine Last, die Ethik ist ja so schwer zu leben, dann hast du was nicht verstanden. Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Die Gebote sind leicht. Die kann ein Kind verstehen. Und sie sind natürlich, wenn man dann da richtig rangeht, so extrem kompliziert zum Teil. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir sagen, dann gebe ich mich erst gar nicht an diese Frage, wie sollen wir leben? Unser Dilemma ist, dass wir uns oft so schnell ausreden. Wir haben immer irgendeine plausible Begründung, warum wir gerade das nicht tun, was wir tun sollten. Darauf hat Bonhoeffer in seiner Ethik hingewiesen. Wir doktern so lange an den Aussagen der Bergpredigt herum, dass sie am Ende das Gegenteil von dem, was wir eigentlich beabsichtigen, am Ende dabei rauskommt. Und wir sind gut aus der Affäre. Und so haben die Pharisäer das auch gemacht. Die hatten immer kleine Schlupflöcher. Die haben das Gesetz so eng gezogen und haben solche Lasten aufgelegt, dass sie runtergedrückt wurden, die Menschen, dass sie ihre Macht behielten. Und trotzdem haben sie immer wieder ein Schlupfloch gefunden, wo sie sich aus der Affäre ziehen konnten. Und das hat Jesus entlarvt. Und jetzt spricht er diesen Pharisäer an und zeigt ihm ethische Ideale, die reine Lehre, bis auf 0,00% Klarheit, die bringt dich nicht weiter. Gott ist nicht ein Gott der Ideale. Das ist der Theos Akinetos, von dem Aristoteles spricht, in der griechischen Philosophie. Da geht es um Ideale. Aber Gott ist ein Gott der Realitäten. Der kennt den Schmerz, der kennt die Herausforderung, der kennt die Sünde. Er ist in Christus selbst hineingekommen in die Dunkelheit dieser Welt. Er hat Entbehrungen erlitten. Er ist als Kind auf der Flucht gewesen. Er weiß, was Migration heißt, dieser Jesus. Er ist nicht in einem Himmelbett zur Welt gekommen. Er ist in einem Stall zur Welt gekommen. Er hat Schmerz ertragen. Er hat Hunger und Durst gehabt. Er hat Anfeindungen erlebt. Und er hat das Schlimmste erlebt, diesen brutalen Mord, dem ein Justizskandal vorausging auf Golgatha. Und deshalb ist das unser Zeichen, dieses altraue Kreuz, an dem Gott hineingekommen ist. In die Realitäten unseres Lebens. Schuld, Versagen, Heuchelei, Unreinheit, Untreue, das ganze Programm. Boah. Und die Gesetzesleute, die knallen dir die Botschaft und so ist es richtig und wir müssen wieder klare Kante sprechen und rede mal wieder über die Hölle und sag mal wieder, wo es lang geht. Ja, und was passiert? Wir igeln uns ein, wir verändern uns nicht. Was verändert Menschen? Die Angst. Paulus sagt in Römer 2, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr führt? Gottes Liebe. Druck in der Erziehung, Gewalt in der Erziehung, Übergriffigkeit macht Menschen kaputt. Aber Liebe und Freiheit und Authentizität und das Leben, das Gott in Christus anbietet, das gekennzeichnet ist von Vergebung, von einer zweiten Chance, von einer Perspektive auf die Ewigkeit, das uns hilft, diesen langen Lebensweg zu gehen, trotz Sündenfällen, trotz Umwegen, trotz Abwegen, trotz Verletzungen. Es gibt keinen hier, heute Morgen, der nicht Enttäuschungen und Verletzungen erlebt und erlitten hat. Kein. Der eine mehr, der andere weniger. Und was wir brauchen, ist diese Botschaft des Evangeliums, um ethisch anständig oder wertebezogen zu leben. Und das sagt diese Geschichte. Diese Frau kommt im Glauben, im Vertrauen, mit ihrem Verkorksten, mit ihrem Vernarbten, mit ihrem Verletzungen, mit ihrem Leben, das gekennzeichnet ist von einer Sehnsucht nach Liebe und von Schmerz und von Enttäuschung, kommt damit zu Jesus und es bricht aus ihr heraus und sie kann nur noch flennen und heulen. Und Jesus lässt es zu. zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Unser Dilemma ist, dass wir Idealen hinterherjagen, die wir selber nicht erfüllen, anstatt so, wie wir sind, zu Jesus zu kommen, der uns ja eh kennt, wie wir sind und der uns nicht so lässt, wie wir sind und der uns befreit, weil er dafür ans Kreuz gegangen ist und uns ermächtigt und befähigt und ermutigt und motiviert, ein anderes Leben zu führen. Wir könnten jetzt stundenlang Geschichten aus dem Evangelium lesen, wie Jesus mit Menschen, mit Sündern umgegangen ist, die zu ihm gekommen sind. Die Pharisäer, die bringen eine andere Frau im Ehebruch ertappt, diese Spanner, diese Idealisten und diese knallharten Theologenpolizisten vor Jesus und sagen, so Meister, hier, es gibt Beweise, Ehebruch. Mose hat geboten, steinigen. Das ist das ethische Muster aller Hardliner. Steinigen. Verbal, strukturell und im arabischen Raum sogar physisch. Und Jesus schreibt einfach irgendetwas in den Sand und sagt dann, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann heißt es, sie gingen alle weg, die Ältesten zuerst. Und dann stand er mit dieser Frau alleine. Und fragt sie, Frau, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verklagt? Nein, dann tue ich das auch nicht. Geh hin im Frieden, sündige nicht mehr. Jesus hat ja keine moralische Standpauke gehalten, das tut man aber nicht. Hallo, was tut man denn nicht? Wir leben in einer verrückten Welt. Da wird eine Kassiererin in einem Supermarkt, die etwas im Wert von 1,20 Euro hat mitgehen lassen, verurteilt. Und Manager, die Milliarden an die Wand fallen, die kriegen den Gott. Das ist doch alles schwer zu erklären. Jesus sagt denen mal, ihr, die ihr so mit dem Gesetz umgeht, die ihr genau wisst, was ihr tut, ihr, die ihr Minze, Dill und Kümmel verzehntet. Habt ihr mal Kümmel verzehntet? Kümmelkörner gezählt? 10% ins Töpfchen, der Rest ins Körbchen. So genau waren die. Boah, beeindruckend. Und Jesus sagt, ihr verschluckt Kamele. Die Psychologie sagt uns, wir sind blind. Wir haben alle einen blinden Fleck. Und Jesus bringt Licht in diesen blinden Fleck, wenn wir ihm begegnen, dann fangen wir an zu weinen. Unser Leben wird offenbar. Aber Jesus verurteilt uns nicht. Und wisst ihr, was mich beeindruckt und was die Menschen bei Jesus beeindruckt hat? Johannes 1. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voll von Gnade und Wahrheit. Voll Gnade und Wahrheit. Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind, die uns leben lassen. Gnade und Wahrheit. Die Pharisäer kannten nur die Wahrheit des Gesetzes. Und Bonhoeffer hat zu Recht darauf hingewiesen, wer nur die Gnade will, der ist in Gefahr, sie billig zu machen. Die Gnade wird ausgeschüttet, alles ist gut. Und das erleben wir ja heute auch. Ein Gottesbild, das überhaupt nicht mehr herausfordert. Der heilige Gott. Und Jesus verkörpert beides, Gnade und Wahrheit. Und deshalb, weil die Gnade die Wahrheit über unser Leben umhüllt, können wir ihm begegnen, können wir ehrlich werden, können wir frei werden, können wir befreit werden zu einem Leben in Hoffnung. Wenn man jung ist, so 18, 19, 20, dann hat man viele, viele Pläne, das ganze Leben liegt vor uns, wir haben viele Hoffnungen. Was ist, wenn man alt ist? 65 plus, ist jetzt ein gefährliches Alter für mich. Habe ich noch Träume? Habe ich noch Ziele? Habe ich auch noch Hoffnung? Was ist, wenn mein Leben sich neigt und ich merke, das Ende naht? Habe ich dann auch eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht? Ihr Lieben, am Ende zählt doch nicht unser gutes Verhalten. Hat mich sehr beeindruckt, zum Schluss die Geschichte von Heinrich Kemner, den ich persönlich als Student erlebt habe. Ein norddeutscher Pfarrer, Landpfarrer, der dieses große Zentrum da aufgebaut hat. Und am Sterbebett in seiner Biografie fragt ihn sein Freund und Seelsorger, fragt er seinen Seelsorger, genügt es? Und wisst ihr, was der ihm antwortet? Seelsorglich, subtil, fein, sensibel. Nein, Heinrich, es reicht nicht. Also das lernt man bei uns in Wien jetzt nicht, so brutal, einfach wupp. Aber das war ein heilsamer Schock. Es reicht nicht, Heinrich, du hast ein Riesenwerk gebaut, aber es reicht trotzdem nicht. Du könntest 24/7 unterwegs sein für Jesus. Du könntest Heiger mit Traktaten fluten. Reicht es? Nein. Ach du liebe Zeit. Ja, dann machen wir gar nichts. Falsch. Und weil es nicht reicht, ist Jesus gekommen. Und deshalb heißt es am Ende, deine Gnade genügt. Mein ganzes Leben, mein guter Wille, meine guten Taten, ach du liebe Zeit, was andere Leute von einem erzählen, was man getan hat. Paulus sagt mal, ich werde beurteilt von Menschen, gut oder schlecht, das interessiert mich nicht, wie Jesus mich beurteilt. Er durchschaut mich und am Ende weiß ich, er hat alles getan für mich und darauf kann ich bauen. Und weil das so ist, möchte ich jetzt aus Liebe zu ihm, wie diese Frau, großzügig leben, Alabaster verschwenden. In einer ähnlichen Parallele murrt der Kassierer des Jüngerkreises. Ich weiß nicht, wer hier Kassierer ist in der Gemeinde. Aber der sagt, das ist ja Verschwendung. Ihr Lieben, wir können gar nicht genug Liebe verschwenden zu Jesus. Lasst uns lernen, Jesus zu lieben. Lasst uns mutig sagen, ja, ehrlich, eine Kultur der Ehrlichkeit vor Jesus implementieren, wo das möglich ist. Und wo wir uns dann gegenseitig sagen, deine Sünde ist vergeben, ist jetzt vorbei. Ich brauche den Anspruch und den Zuspruch des Evangeliums durch einen Bruder, durch eine Schwester, durch Jesus. Diese Frau hat das Leben bekommen und sie wird entlassen. Geh in den Frieden, dein Glaube hat dich gerettet. Was ist deine Motivation, Jesus zu folgen? Nach seinen Geboten zu leben. Angst oder Liebe? Die Liebe, die befähigt, die Angst verhindert. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass dieser Ewigkeitssonntag eine neue Motivation wird, angesichts der Ewigkeit, wie du es gesagt hast, anders zu leben, voll Zuversicht, weil Jesus es wert ist. Amen.